Hallo Leute, heute in einem neuen Setup mit einer neuen Episode der So geht's Show mit einem Mann, der sagt, er möchte die Welt ein bisschen besser machen und zwar mit Filmen. Und zwar in der Form, dass Menschen ein bisschen anders aus dem Kino, aus dem Theater, aus der Vorführung rauskommen, wie sie reingegangen sind. Er spricht von der Komödie als Königsdisziplin. Long story short, heute geht es darum, wie man Filme macht. So geht Filme machen. Bleib einfach dran und dann wirst du davon gleich eine Menge erfahren. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
So Leute, da sind wir wieder. Heute bei mir Thomas Heinemann, ein Regisseur, Filmemacher, wie heißt das? Das wird er uns gleich selber sagen. Mensch, ein Mensch. Ein Regisseur, ein Mensch, der Dinge inszeniert, Theater, alles Mögliche. Bin sehr, sehr glücklich, dass heute bei mir ist. Thomas Heinemann, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich möchte starten mit der Frage, ich nehme hier so ein Handy, dann mache ich so und dann bin ich Filmemacher, oder?
Theoretisch ja, ja. Also die Handys sind mittlerweile so gut, dass wir haben schon Handymaterial in Filmmaterial reingemischt und keiner hat es gemerkt. Außer ein paar Farbkorrekturspezialisten, aber ansonsten merkst du das nicht. Also man könnte theoretisch mit einem Handy einen Film machen, ja. Hat eigentlich auch schon P.T. Anderson gemacht, 90 Minuten Kino mit einem iPhone.
Mit einem iPhone. Kino machen, Filmemacher, ich habe eine Bazillion Fragen, möchte aber mal ganz basic anfangen. Was bedeutet für dich Filme machen? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du machst das schon so lange. Wir werden auch ganz, ganz viel. Wenn ihr wissen wollt, was der Thomas gemacht hat, guckt einfach in die Shownotes hinterher. Da findet ihr 50. Ach, lass mal gucken. Oh ja, viel, viel mehr Dinge. Was treibt dich an? Was bist du irgendwann mal mit 10 aufgewacht und hast gesagt, ich werde jetzt Regisseur, ich werde jetzt Filmemacher? Wie entwickelt sich sowas? Und zweigeteilte Frage: Wie geht eigentlich Filme machen so tatsächlich? Fängst du an, eine Story dir auszudenken, eine Kameraperspektive, ein Ende, ein Happy End? Wie macht man das?
Also, erster Teil der Frage stimmt ziemlich genau. Ich war ungefähr 10 und dann wusste ich, was ich machen wollte. Es war noch nicht so konkret. Es war noch nicht konkret Filmregie. Ich war damals mehr im Theater unterwegs, habe mit 11 meine ersten Stücke geschrieben, die auch aufgeführt worden sind, und zwar nicht im Schultheater, sondern in einem Theater. Es gab damals das Basler Kindertheater, das erste und einzige Theater, in dem Kinder für Kinder Theater machen. Unter Anleitung von Profis, aber es waren wirklich nur Kinder. Die Erwachsenen durften nur Kulissen schieben und Licht anmachen, ausmachen und die Klos putzen. Und sowas habe ich dann auch gemacht, Jahre später. Und dann wurde mir die Bühne zu klein für die Geschichten, die ich erzählen wollte, weil wir eigentlich so ziemlich alles ausprobiert haben, was man im Theater machen kann. Und ich bin zum Film.
Entschuldige, lass mich reinspringen. Zu klein bedeutet, dass die Kulisse, also wirklich im Sinne der Kulisse zu klein, das heißt, es brauchte mehr Raum draußen, Weltall und so, oder habe ich es falsch verstanden?
Ja, das auch. Und natürlich ist im Theater hast du immer nur eine totale. Bums, ne? Das ist ein Bild. Ich habe das versucht zu brechen, indem ich verschiedene kleinere Spielflächen gemacht habe und mit schnellen Lichtwechseln eigentlich schon den Schnitt im Film simuliert habe. Und dann wollte ich eben nicht mehr nur noch simulieren, sondern richtig filmen. Und die Geschichten können natürlich ein bisschen größer werden, weil du die Möglichkeiten hast, viele verschiedene Schauplätze sehr schnell miteinander zu verknüpfen und dadurch auch Geschichten ja einfach ein bisschen größer zu machen, ne? Nicht so begrenzt auf diesen einen Guckkasten erzählen zu müssen.
Ich wollte deutlich weiter hinten fragen, wie unterscheidet sich deine Arbeit als Filmemacher, Regisseur, oder ist das das Gleiche, als jemand, der Drehbuch schreibt, als jemand, der nur Regie führt, als jemand, der nachbearbeitet, der inszeniert, wobei inszenieren ist, glaube ich, immer auf die, wenn ich es richtig verstehe, auf das Theater beschränkt. Ist der Unterschied bei dem einen, dass du eine Idee hast, eine Fiktion hast und daraus dann den Film machst, und das andere ist, dass du ein vorgegebenes Material hast und das im weitesten Sinne gestaltest? Und das, ist das die Grenze zwischen Inszenieren, wie gesagt, sehr, sehr unprofessionell, was ich gerade sage, und Filme machen?
Ja, so ungefähr. Also Filme machen ist für mich, und ist es auch im klassischen Wortsinne, das Buch schreiben, zu produzieren und auch zu inszenieren. Also ja. Und ein Regisseur oder eine Regisseurin kann heutzutage einen Tatort fürs Fernsehen machen oder so, da gibt's ein Drehbuch, dann hast du einen relativ engen Rahmen, an dem, du dich so bewegen kannst, und inszenierst eben dieses vorliegende Buch. In den USA zum Beispiel ist es so, dass Regisseure gar nicht mehr in den Schneiderraum gelassen werden. Also das ist da wirklich, die Gewerke sind da sehr getrennt.
Ja.
Ich sitze im Schnitt auch dabei.
Ja. Du hast gerade was mega Spannendes gesagt, was mich immer wieder verwirrt und vielleicht den einen oder anderen da draußen auch. Man hört immer wieder, also mein Kopf ist voller Fragen, man hört immer wieder, okay, dann ist mir als Schauspieler ein Drehbuch zugeschickt worden.
Ja.
Das Drehbuch entsteht daraus, dass du dich hinsetzt oder dass ein Filmemacher, jemand, der eine Story hat, der was teilen möchte, der hat eine Idee, wie so eine Story läuft, und dann reicht er das zu dem rüber, der das Drehbuch schreibt, oder ist das gleichzeitig das Gleiche?
Also der normale Prozess ist, wenn man jetzt die einzelnen Gewerke so unterscheidet, ja, dann geht es los. Ein Autor hat eine Idee.
Autor, okay, ja, verstehe.
Dann schreibt er ein Buch. Und normalerweise ist ein Autor ein Autor. Ja. Das heißt, er schreibt das Drehbuch und schickt es irgendwo hin. Zu einer Produktionsfirma, oder er schickt ein Treatment, also eine Zusammenfassung, eine 20-seitige Zusammenfassung von einem Drehbuch an eine Filmförderung, und kann möglicherweise dadurch Geld, also Fördergeld kriegen, um zum Beispiel ein Jahr zu überleben und sich auf dieses Buch konzentrieren zu können. So, dann ist das Buch fertig, und dann sucht man eine Produktionsfirma, und diese Produktionsfirma, die sucht dann einen Regisseur, und die sucht dann die Schauspieler, da darf der Regisseur auch mitreden oder die Regisseurin, und dann geht der Produktionsprozess los. Ja. Also Drehbuchautor und Regisseur sind erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Okay, lass mich reinspringen. Bitte, ja, bitte, bitte behalte, wo du weitermachst. Das bedeutet, der Autor hat überhaupt keine Idee darüber, wie das hinterher produziert oder sowas. Der geht los und erzählt die Geschichte. Und es muss, damit es produziert werden kann, in ein Drehbuch übersetzt werden.
Ja, der Autor hat aber natürlich schon eine Idee, wie das Ganze aussehen soll. Der bestimmt ja das Setting, also ne, was ist das für eine Stadt, wie sieht die aus, ist die heruntergekommen oder ist es eine Glitzermetropole, oder also all diese Sachen stehen ja im Drehbuch drin, damit, wenn du das Drehbuch liest als Produzent, sofort der Film im Kopf entsteht. Jetzt ist das natürlich jedes Mal ein individueller Film von jeder Person, die das Buch liest, ist klar, weil jeder sich seine eigenen Filme macht im Kopf.
Ist der Grund, warum ich immer so enttäuscht bin, wenn ich irgendeinen Film sehe und mir ganz was anderes vorgestellt habe, oder?
Wenn du vorher das Buch gelesen hast, ne?
Ja,
das
genau.
Ist ganz oft so, weil wenn du ein Buch liest, dann kannst du deinen eigenen Film fahren, und dann sehen die Personen so aus, wie du die dir vorstellst, und das ganze Setting sieht so aus, aber wenn dann ein Regisseur drankommt, der hat das ganz anders gesehen, und dann gefällt es oder es gefällt nicht.
Ja. Sehr, sehr spannend. Danke dir. Ich möchte mal zurückkommen zu dir und deiner Idee, wie das so funktioniert. Lass uns von Lola auf der Erbse sprechen. Vermutlich, na, andersrum. Lola auf der Erbse, dein wahrscheinlich wirtschaftlich, wenn ich es richtig verstanden und erfolgreichster Film, aber ist das auch dein größter Erfolg gewesen? Frage 1.
Also künstlerisch war das der größte Erfolg. Also der hat die meisten Preise bei den Festivals geholt. Kommerziell war Vorne ist verdammt weit weg zum Beispiel wesentlich erfolgreicher,
okay,
an der Kinokasse. Aber so vom künstlerischen Erfolg, ja, würde ich sagen, war das.
Okay,
dann lass uns international. Das ist ja das Schöne, dass der nicht in Deutschland ist, der gar nicht so dolle gewesen. Ganz ordentlich im Kino, aber international wirklich so viel Anerkennung zu kriegen, das ist eine schöne Belohnung, ja.
Dann lass uns bei Lola auf der Erbse bleiben. Weißt du noch, wie dieses Projekt, wie diese Geschichte in deinem Kopf Gestalt angenommen hat? Gehst du immer vom Ende aus? Hast du eine Idee für einen Konflikt? Hast du eine Idee? Wie funktioniert das? Und ich glaube, dass das Leute da draußen, ihr wisst ja, dass ich das mit Sachbüchern mache, mit meinen Kunden. Deswegen ist Fiktion für mich auch immer weit weg. Und deswegen finde ich es so spannend. Ich weiß, im Sachbuch hast du eine Idee, was du von A bis Z, was du rüberbringen möchtest. Und dann hangelst du dich so an Kernthesen und so weiter lang. Ja. Aber da draußen sind Leute, die, ich ja auch, deswegen interessiert mich das ja so, die auch mal so einen Film machen wollen. Und wenn ich eine Idee habe, ein Motiv, wie war das bei dem Film und wie ist es normalerweise?
Also bei dem Film ist es so, dass es eine Buchvorlage gab, ein Roman. Und ich habe, und da bin ich jetzt erstmal Produzent, eine Besprechung des Buchs gelesen und habe gesagt, das interessiert mich, das ist ein guter Stoff, da steckt etwas drin, was ich gerne erzählen möchte. Dann habe ich mit dem Verlag gesprochen, habe die Rechte optioniert. Das heißt, man zahlt erstmal Geld und dann kann man ein Jahr lang dran arbeiten und irgendwie das Ganze organisieren. Wenn man es in einem Jahr nicht schafft, muss man noch mal ein bisschen was drauflegen. Und man vereinbart, wie viel die Autorin oder der Autor dann als für die Filmrechte bekommt. Ne? Das wird dann später ins Produktionsbudget eingearbeitet quasi. So, also das war, der erste Punkt war, ich war da ein Produzent. Ich habe gesehen, das ist ein Stoff, der interessiert mich und die Art und Weise, wie es erzählt ist, interessiert mich. Da würde ich gerne einen Film draus machen. Dann setze ich mich hin als Autor und jetzt adaptiere ich den Roman in ein Drehbuch und will einen Film sehen daraus. Und da ist dann viel passiert. Ich habe Personen dazu erfunden, weil das waren zu wenig Personen für meinen Geschmack in dem Buch. Und habe das Ganze ein bisschen größer gemacht und ein bisschen breiter. Aber die Grundlage des ganzen Buches ist immer noch da und man kann das erkennen. Und dann habe ich eben das, was mir gefallen hat an dem Roman, versucht zu verstärken in dem Film und die Sachen, die ich jetzt nicht so toll fand oder ein bisschen schwächer, zu ersetzen oder anders zu erzählen.
Du sagtest, das ist ein guter Stoff. Die Geschichte möchte ich erzählen.
Ja.
Was macht für dich eine gute Geschichte, ein guter Stoff aus? Was sind die Zutaten sozusagen, damit du sagst, ja, das könnte was Gutes werden?
Ja, bei diesem Projekt geht es um illegale Zuwanderung in Deutschland und es am Beispiel von einem Kind, der illegal in Deutschland ist, mit seinen Eltern, aber die sind auch illegal, und der auf die Schule kam. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe gelesen, es gibt wirklich Rektorinnen und Direktoren von Schulen, die auf eigenes Risiko illegale Kinder auf ihre Schule lassen. Das ist eigentlich nicht ganz okay, also juristisch gesehen nicht ganz okay. Aber die sagen sich, nee, also die Kinder müssen eine Bildung haben, die verlieren ja sonst komplett den Boden und das wird nie was. Also basiert die ganze Geschichte auf einer Menschlichkeit, wie wir einfach anständig miteinander umgehen. Und ich sage nicht als Rektorin jetzt, nein, der kann hier nicht auf die Schule, weil da gibt es diesen und den Paragraphen. Nee, ich sage, das ist ein Junge, der muss was lernen, der will was lernen, den lasse ich hier drauf. Und wenn irgendjemand mich verpetzt, dann müssen wir gucken, wie wir das regeln. Ne? Also diese Fälle gab es und gibt es noch in Deutschland, wo Lehrer oder Lehrkräfte dann einfach sagen, nee, wir müssen den Kindern eine Chance geben, auch wenn das rein gesetzlich nicht erlaubt ist.
Ist es das, was du...
Und das hat mich eben an dieser Geschichte interessiert, weil da dieses menschliche Miteinander im Vordergrund steht. Und das geht zu oft verloren.
Ist es das, was du mir gegenüber im Vorgespräch, aber auch in den, was du mir geschrieben hast, anders rausgehen aus der Geschichte, also als Mensch und ein bisschen die Welt besser machen? Muss das eine Geschichte immer haben? Muss das deine Geschichte immer haben?
Nein, man muss natürlich die Welt nicht unbedingt immer ein bisschen besser machen, aber ich finde es für mich, ich mag das schon gerne, ja, wenn du irgendeine Erkenntnis hast. Das kann manchmal nur eine einzige kleine Szene sein, in der es bei dir Ping macht und du hast irgendwas erkannt, was du vorher vielleicht übersehen hattest, auch im Leben. Das ist ja manchmal, hat man ja auch im Kontakt mit anderen Menschen, erlebt man Situationen und verhält sich vielleicht falsch und das kommt einem erst viel später, dieser Gedanke, warum das falsch war oder was daran falsch war. Und sowas in einem Film zu erzählen, einfach wie Menschen miteinander umgehen, das finde ich einfach interessant und eben auch, ich finde es die Sache wert, ne? Weil man sollte sich selber ja auch immer hinterfragen und ja, das kann bis zu einem gewissen Grad ein Film oder ein gutes Buch eben auch.
Hast eben Stichwort geliefert, wo ich hin möchte. Und zwar sagtest du, diese Rektoren gehen ein Stück weit ins Risiko. Und wir sprechen ja auch über Kohle. Also du hast gesagt, ja, kann ich fragen. Und ich finde das mega spannend. Du hast berichtet, dass du mit deinen Filmen ins Risiko gehst. Bevor wir jetzt über Hollywood und Milliardeneinnahmen sprechen, oder ich könnte mir vorstellen, ja, mit dem Handy habe ich jetzt hier so da und dann nehme ich noch ein Stativ und wenn es hochkommt, vielleicht noch eine Lampe dabei. Das ist aber von den Investitionskosten zumindest erstmal ein Stück weit überschaubar. So ein richtig großer Film, da bist du ja nicht mit 10.000 Euro dabei. Da kannst du ja wahrscheinlich nicht mal eine Szene drehen. Wie finanziert sich ein Film? Und wenn ich einen gemacht habe, dann bin ich doch danach wahrscheinlich auch sofort Millionär, oder?
Ja, sofort.
Natürlich.
Ja, wie finanziert sich ein Film? Also in Deutschland ist es natürlich wieder mal anders als überall anders auf der Welt. In Deutschland gibt es Förderinstitutionen. Man muss sich umtun, man muss sich umgucken, und dann kann man es gibt in jedem Bundesland Filmförderinstitute, es gibt bundesweite, und da reicht man dann ein, ne, ein Konzept oder ein Drehbuch und wie das Ganze. Und dann hat man, wenn man Glück hat, kriegt man Geld. Die Filmförderungen finanzieren nur 2 Drittel eines Films. Ein Drittel musst du als Produzent selber wuppen. Das wird normalerweise gemacht mit einer Beteiligung von Sendern. Und das ist jetzt zunehmend schwieriger geworden in den letzten 10, 20 Jahren, weil die Sender immer weniger produzieren. Ne? Also es gibt immer weniger Kino-Koproduktionen mit Sendern. Früher gab es das oft. Da hat ein Sender ist in eine Kinoproduktion mit eingestiegen, mit ungefähr einem Drittel des Budgets. Und hatte dafür dann 7 Jahre lang oder 5 Jahre je nach Vertrag die Rechte, die Ausstrahlungsrechte. Und heute wird so wenig produziert, weil die Sender kein Geld mehr haben, ja, dass es wirklich schwierig geworden ist, diese Lücke zu füllen, dieses Gap, das du dann hast. Ne? Das kann man jetzt versuchen in der freien Wirtschaft. Also ich habe bei Lola auf der Erbse hatten wir keine Senderbeteiligung und da bin ich dann wirklich ins Risiko gegangen. Ich musste mir Geld leihen und das hätte auch böse schief gehen können, weil dann leiht man sich nicht mal 150 Mark, sondern das sind dann gleich große Summen. Du musst schließlich ein Drittel von 1 Million ungefähr. Und wenn du das nicht auf dem Konto liegen hast und nicht bereit bist, das zu riskieren, dann kannst du keinen Film machen.
Das heißt, Lola auf der Erbs hat ungefähr 1 Million gekostet.
Circa 1 Million, ja.
Ich erinnere mich, als ich die erste Berührung mit Filmen hatte, ich kann mich, weil ich es gerade letzte Woche noch mit einem Freund diskutiert habe, ich erinnere mich an Zurück in die Zukunft. Auf was ich hinaus möchte, ist gar nicht so auf den Film, also Michael J. Fox. Ich glaube, ich war damit dreimal im Kino, weil der irgendwie 3 Monate lief und danach man ja auch 300, ich übertreibe gerne. Dann musste man ja, glaube ich, auch 2 oder 3 Jahre warten, bis er dann auf Video kam und bis er dann im Fernsehen war, ist halt eine Generation umgegangen. Heute gefühlt kommt ein Film in die Kinos, der ist eine Woche da und eine Woche später kann ich den auf Netflix streamen oder auf Amazon oder sowas.
Ja, kann passieren, ja. Also, wenn er erfolgreich ist, dann bleibt er länger im Kino. Aber es gibt, also die Lola war 5 Monate im Kino,
Wow,
ne?
okay,
Aber natürlich nicht auf den großen Sendeschienen, also nicht Wochenendabend, ne, sondern als Kinderfilm natürlich nachmittags oder Wochenende, auch also vorwiegend Nachmittagvorstellungen.
ja.
Das heißt, du hast nicht so die ganze Schiene im Kino, ne, sondern kannst so als Nische überall mit reinspringen. Es gibt aber auch Kinderfilme, die sind 2, 3 Wochen im Kino und dann denkst du, hoch, jetzt ist er schon weg und dann taucht er 2, 3 Wochen später bei Amazon auf. Ne? Also da hat es nicht funktioniert und dann wird er natürlich gleich an die Streamer verkauft.
Siehst du eigentlich, ist speziell YouTube, also Video, also in der Form als Konkurrenz zum Filme machen, ist das die eigentliche Reinform von Filme machen oder wie siehst du sowas?
Du meinst kleine YouTube-Clips, die Leute herstellen,
Ja.
oder die Plattformen, die Streaming-Plattformen?
Sowohl als auch. Also das eine ist die Frage, machen die Streaming-Plattformen Filme machen kaputt oder unterstützt es das eigentlich, weil du eher in so ein Thema reinkommst? Und auf der anderen Seite ist, wenn ich jetzt hier so ein eigenes Setting aufbaue und so einen 1,5-Minuten-Clip mache, ist es nicht eigentlich ein wunderschöner Einstieg, um versuchen, kreativ zu sein? Also ich sehe hier, tja, Fluch und Segen irgendwie so für das Thema Film. Und
Ja.
so da rein spielt ja auch noch, du hast es eben gesagt, also mein Sohn ist 26, meine Tochter 27, die sagt, analoges TV, was soll das sein? Verstehe ich nicht.
Ja.
Und ja.
Also verstehen tun sie es schon noch, aber
Ja, klar.
gucken es einfach nicht mehr. Ne? Es
Ja,
wird nicht
ja.
mehr genutzt. Gut, das sind jetzt ein paar Punkte. Also die Möglichkeiten, die du heute hast, mit einem Handy wirklich hochauflösend Bilder und Film zu generieren, die sind natürlich da. Und deswegen kann im Prinzip jeder kreativ damit umgehen. Insofern sind also so YouTube-Clips und so eine feine Sache. Die Streaming-Plattformen, das ist jetzt wieder eine andere Hausnummer. Da geht es ja nicht um kleine, nette, naiv hergestellte Filmchen, sondern die gehen ja richtig, die geben ja wesentlich mehr Kohle aus als früher ausgegeben wurde. Also wenn man sich anschaut, was Netflix ausgegeben hat für Serien, das geht ja in die 100-Millionen-Bereich drüber. Da gab es, als die aufkamen, wirklich eine Goldgräberstimmung, ne, weil da wurde auch wesentlich besser bezahlt als bei Sendern. Es ging alles viel schneller, viel unbürokratischer. Die haben gesagt, da ist das Geld, das, was du machst, das gefällt uns, mach uns dies und jenes. Wir brauchen was, ein Thriller, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, ne? Fantasy natürlich ganz groß, Science Fiction. Also es ging alles sehr schnell und unbürokratisch. Das war wirklich so eine Goldgräberstimmung, würde ich sagen, auch bei den Filmemachern. Ja, da ist jetzt eine neue Plattform. Ne? Klar haben manche gesagt, oh, ist aber schade, weil wir mögen ja das Kino und diesen dunklen Raum und dann sitzt man da und ist konzentriert und nicht abgelenkt. Ne? Aber es war eine neue Möglichkeit, Filme zu machen. Der Pferdefuß bei der Geschichte ist, deine Rechte sind weg. Forever. Ja, du hast ein Buyout, du kriegst einmal Geld, wesentlich mehr, als du früher von einem Sender gekriegt hast, oder auch deine Gage als Produzent oder als Regisseur war längst nicht so hoch.
Ja.
Aber jetzt ist einmal Buyout und du kriegst nichts mehr. Das ist
Ah, das ist nichts mit GEMA. Also ich bin jetzt kein GEMA für
also
Musik, aber es gibt's.
Verwertungsgesellschaften und so zählen da alle noch nicht. Das ist eine Grauzone im Moment noch. Man
Okay.
weiß noch gar nicht, wie wird denn jetzt eigentlich Video on Demand abgerechnet, wie wenn du auf Amazon läufst und da läuft zum Beispiel die Lola sehr gut, aber da kommt keine Kohle. Also das ist, da
Ja.
muss noch irgendwas gebastelt werden, ne? Vom Gesetzgeber.
Wow, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, das ist ähnlich. Wir wissen das bei Spotify, dürfte ja rechtlich vermutlich ähnlich sein, aber ich glaube, da kriegst du als Künstler eine pro 1000, was weiß ich,
Ja, irgendwie so 0,9 Cent oder sowas, ne, in der Richtung. Also das ist so wie in der Musikindustrie hat es einiges kaputt gemacht auch. Ne? Also,
Ja.
denn wenn wir hier davon reden, dass die viel Geld ausgeben und ein Buyout machen, dann wollen die natürlich aber auch etwas richtig Großes. Das heißt, du musst da schon eine Nummer sein, sonst kommst du da gar nicht richtig rein. Oder du musst irgendwas sehr Außergewöhnliches gemacht haben und die Scouts sagen, hey, das ist ein interessanter Typ oder ein interessantes Projekt. Sowas wollen wir öfter haben oder wollen wir selber auch machen. Ne?
Ja.
Aber die Musiker, die verdienen mittlerweile nur noch Geld, wenn sie auf Tour gehen, live. Ne? und Leute kommen und zahlen, aber über Spotify, iTunes, diese ganzen Geschichten, da bleibt nichts hängen. Das kannst du wirklich vergessen. Das geht dann erst los, wenn du in Sphären bist wie, weiß ich nicht, Dua Lipa oder ne, wie sie jetzt heißen. Okay. Also, das muss schon richtig. Und das ist auch wesentlich weniger, als sie früher verdient hätten.
Krass. Mhm. Krass. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, du bleibst, nein, nicht du, sondern Mann, bleibt mehr oder weniger auf der Strecke, wenn man nicht so eine exorbitante Erfolg, warum man den auch immer hat, der dann jetzt wirklich überall angekommen ist.
Ja, es ist schwieriger, ne? Also die Nischen werden mehr und die werden kleiner. Das heißt also auch, der Kuchen insgesamt wird größer, aber alle Stückchen werden kleiner. Ne? Außer Spielberg, der kriegt halt die Hälfte vom Kuchen, ne? So ungefähr. Aber alles andere muss man sich teilen. Ne?
Okay. Ich möchte mal zurück zu dir, Thomas. Und zwar hast du gesagt, dass Kinder dir am Herzen liegen und Komödie ist die Königsdisziplin. Mhm. Wie kommt das? Also bitte, warum Kinder? Und was ist so schwierig an der Komödie?
Warum Kinder? Naja, vielleicht, weil ich als Kind schon angefangen habe und dann dem so verhaftet war. Ich habe ja auch das Theater, was ich da aufgemacht habe, bevor ich zum Film bin, hat ja auch angefangen als Kindertheater. Und wir waren das erste in Deutschland. Und was eben wirklich einen festen Spielplan hat, ein festes Haus mit einer funktionierenden Bühne und dann ist immer Vorstellung. Das heißt, für die Kinder, die da mitmachen, ist es ein zeitaufwendiges Hobby. Und für die Zuschauer war das wunderbar, weil das natürlich so was ganz anderes. Wir haben real besetzt, was mich als Kind im Stadttheater gestört hat, wenn da so Mitte 20-jährige Schauspieler so tun, als wären sie 7, ne? Und so lustig mit den Armen schlackern. Ne? Ah, das mochte ich als Kind schon nicht. Also da
inauthentisch. Es ist einfach nicht so.
Okay. Ja. Und natürlich, weil ich glaube, dass Kinder sind ja unsere Zukunft. Das heißt, wir können die ja nicht einfach vorm Handy vergammeln lassen. Ne? Und ich will das nicht alles schlecht reden. Und alles, was im Netz so unterwegs ist, hat ja, da gibt es tolle Sachen, aber es gibt eben auch wahnsinnig viel Müll. Und wenn das alles kontrolliert in Menschen reinkommt, wir haben ja schon die ersten Ergebnisse, was mit Kindern passiert, zu viel online sind, Konzentrationsfähigkeit. Und dann kommt da dazu unheimlich viele Wahrheiten. Ne? Also man weiß ja gar nicht mehr, was ist eigentlich die Welt, wie funktioniert die? Das ist also das ist mir wichtig, ne? Gerade bei Kindern. So, und dann war die andere Frage, Komödie, Königsdisziplin. Also ich finde, mit einer guten Komödie kannst du Charlie Chaplin hat gesagt, life in a close-up is a tragedy, but a comedy in a wide shot. Das heißt also, in der Nahaufnahme ist das Leben wirklich eine Tragödie. Du guckst genau hin und es ist alles ganz schrecklich. Und gehst du ein Stückchen weiter zurück und schaust dir das alles an, dann ist es eigentlich eher eine Komödie. Ne? Und Tragikomödie ist, das ist die richtige Königsdisziplin. Ne? Also in einer Komödie wie das Apartment von Billy Wilder, wo die Shirley MacLaine sich umbringen will, also ein Suizidversuch in einer Komödie. Und das ist so wunderbar. Es rührt dich zu Tränen teilweise, aber es ist auch todlustig. Ne? Ich mag das gerne. Also ich finde, du kannst auch komplizierte Zusammenhänge und menschliche Untiefen wirklich mit der Komödie viel, viel besser, treffender, beißender erzählen als im Drama. Drama ist mir auch immer ein bisschen zu viel Drama. Das ist doch. Und eine gute Komödie, da, wenn sie gut ist, dann glaubst du den Schauspielern, dann ist das nicht übertrieben. Ich rede nicht von Slapstick und Comedy in dem Sinne, sondern eine gute Komödie einfach, die einen ernsten Background hat.
Weil, das ist die Königsdisziplin, weil eine Komödie dann alle Emotionen in der Lage ist, anzusprechen, so durchzugehen und nicht nur mehr oder weniger hysterisch zu lachen.
Ja. Es geht nicht um Schenkelklopfer, es geht nicht um Pointen. Eine Komödie ist einfach, die erzählt dir über den Humor etwas von der Tragik des Lebens.
Keine Ahnung, warum mir jetzt Steve Martin oder die, also das fällt mir jetzt ein. Und Robin Williams, das bedeutet, das, jetzt bin ich aber wahrscheinlich zu emotional unterwegs, dass gute Schauspieler von Komödien immer so eine eigene Tragik haben, oder interpretiere ich jetzt da was rein, was es gar nicht gibt?
Nee, das ist schon hilfreich, ne? Also du musst kein lustiger Mensch sein, um Komödien spielen zu können, zum Beispiel, ne? Also auch viele Comedians oder Kabarettisten sind durchaus ernsthafte Menschen. Ne?
Ja, und nicht wenige, zumindest wenn ich jetzt an Sträter und Krömer denke, auch mit Depressionen geschlagen. Von daher, ja.
Ja, das stimmt. Kommt auch oft vor, weil wenn man sich die Welt so anschaut, ist es natürlich auch manchmal deprimierend. Ne?
Okay.
Und die gucken natürlich, die haben ja auch einen anderen Blick auf die Welt. Das ist vielleicht auch ein bisschen resignierter, ne, manchmal.
Stimmt. Lass uns nicht, jetzt haben wir die Stimmung schön runtergezogen. Lass mich noch ein paar Fragen stellen, die mich als zum Handwerk interessieren oder Handwerk oder zum Gucken interessieren. Jetzt da draußen sitzt vielleicht jemand und sagt, ja, aber was ist denn jetzt ein guter Film? Wenn ich jetzt im Kino sitze oder vor meinem Fernseher oder im besten Fall vielleicht auch in einem Programmkino, das ich damit unterstütze finanziell. Mhm. Was würdest du sagen, woran erkennst du, woran erkenne ich, woran können die Leute einen guten Film erkennen? Sowohl handwerklich, also ein guter Film ist, wenn er mich berührt, das habe ich jetzt verstanden. Mhm. Was ist denn handwerklich ein guter Film?
Wenn du vergisst, dass es ein Film ist. Ja.
Oh, das, ja.
Du sitzt drin und du vergisst, dass da jetzt gerade geschnitten wurde und dass jetzt langsam die Musik einsetzt. Das vergisst du alles und du bist drin. Das passiert unmerklich. Also je weniger du vom Handwerk merkst, desto besser ist der Film.
Das ist ja mal eine geile Antwort. Insbesondere auch deswegen, Leute, ihr wisst, dass ich hin und wieder mal sage, okay, wenn ihr gerade auch Sachbuch, aber achtet mal auf die Heldenreise, und wenn ihr nicht merkt, dass irgendwas komisch ist und irgendwas stockt, dann ist es ein gutes Buch. Mhm. Na klar. Sehr gut. Nächste Frage. Jetzt sitze ich hier mit meinen bald 54 Jahren und denke mir, ja, ich will auch Filme machen. Kannst du den Leuten mal so 3-4 Sachen sagen, mach doch bitte mal Folgendes, wenn du Filme machen möchtest, und auch vielleicht 3-4 Sachen, die ich besser nicht mache. Also zunächst, also als allererstes mein Drehbuch an Steven Spielberg schicken, ist vielleicht nicht so die allerbeste Idee. Will sagen, gibt es sowas für den Hausgebrauch? Also ich hab immer mal Filmideen im Kopf und denke, das müsste ein richtig guter Film sein. Dann denke ich, ja, das ist aber sehr anstrengend, oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Gibt es so ein Schritt-für-Schritt 3-Punkte-System, um einen Film zu machen, nur für sich, für die Familie, oder ist das sowieso eine dumme Idee?
Nur für sich, für die Familie.
Ja.
Da kannst du alles machen, jederzeit, immer. Also das ist gar kein Ding. Ne? Und die technischen Möglichkeiten sind da. Du kannst mit deinem Handy lustige, schöne Filme machen für die Familie. Das ist nicht das, was du, glaube ich, meinst. Was
Nein, du meinst, okay. Ist, ja? Jetzt, wo ich dich hier habe, hast du... Okay. Bock mir, also meine, ich habe eine Filmidee, und die Filmidee ist zum Beispiel ganz zufällig, ich habe sie tatsächlich irgendwie, ist aber schon, mit der laufe ich schon 15 Jahre rum, dass es einen Mann gibt, der ein Kind rettet vor dem, also der sieht, wie das Auto auf das, wow, der sieht, wie das, ich freue mich mega, dass du mir zuhörst, und ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch interessiert. Die Idee ist, dass der Mann sieht, wie ein Auto auf ein Kind zufährt, und er weiß, dass gleich ein Unfall passiert, und er sagt, ich will aber nicht, dass das passiert, und dann wie durch Zauberhand wird dieses Kind gerettet. Wie weiß ich noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall merkt der Mann, dass er das Kind gerettet hat, aber eine Woche später, das ist so ein bisschen Stephen King-mäßig, fängt an, dass so ein Gichtanfall einsetzt. Das bedeutet, er kriegt im Laufe des Films mit, im Laufe der Story, dass er in der Lage ist, Menschen zu retten, aber auf Kosten seiner eigenen Lebensenergie. So, das ist meine Idee. Und jetzt stelle ich mir vor, das würde ich gerne erzählen. Mhm. Und das Buch, ja, das würde ich wahrscheinlich noch hinkriegen, auch wenn ich Fiktion nicht besonders gut kann, also zumindest nicht im professionellen und im Business-Umfeld, aber ich glaube, ich traue es mir zu, das zu schreiben. Ja. Möchte es aber eigentlich als Film sehen. Mhm. So. Und mein Pain ist jetzt, wie soll ich das machen?
Da kann ich dir nur sagen, weil die Idee ist sehr gut. Ja, also du kannst die Welt verbessern, aber das kostet dich im Endeffekt dein Leben. Ne? Nur
Genau.
wunderbar. Es aufzuschreiben und in eine Form zu bringen, bei der du dann nicht mehr sagen musst, also wie du das Kind jetzt rettet, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, sondern das musst du jetzt auch wissen. Da musst du, ne, es muss Hand und Fuß haben und du darfst nicht stolpern und sagen, ja, wie jetzt, ne? Sondern
Okay.
es muss
Okay.
nachvollziehbar sein,
Das
glaubwürdig.
bedeutet, die Welt friert ein in seinem Moment, also als wenn die Welt wirklich einfriert und dann kann er das Kind quasi wie heißt das, aus der Spur des Autos rausnehmen oder sowas. Okay.
Ja, zum Beispiel. Dann wären wir im Science Fiction, beziehungsweise nicht Science Fiction, sondern so im Mystery-Bereich, ne? Da kannst du natürlich viel erzählen, weil das ist ja Mystery. Also das muss
Ah,
man nicht.
jetzt, wo du das sagst. Das bedeutet es, also für mich war das unausgesprochen vollkommen klar, dass wir in dem Bereich sind, aber was wäre denn eine Alternative?
Ja, dann müsste man jetzt sich genauer erkundigen, wie kann denn Gicht entstehen oder Lebensenergie abgesetzt werden durch
Okay.
Rettungsaktionen.
Okay, stimmt, das wäre auch möglich. Da sind wir im. Okay, ja. Habe ich schon doppelt Bock. Okay. Verstehe. Also, okay, aber zurück zu dem,
Ja.
dann würde ich das aufschreiben und dann würde ich nicht mit, wie genau, weiß ich auch nicht, sondern ich würde es halt tatsächlich dann dokumentieren, es funktioniert wie folgt. Und dann mache ich was?
Also jetzt mal rein vom Ablauf her, ist das Erste, was du machst, das hast du schon, also ein Dreizeiler, eine Logline. Ne?
Ja.
Das ist die Geschichte. Ne? Also ein Mann ist in der Lage, Menschenleben zu retten, aber büßt immer mehr Lebenskraft von sich ein. Ne? Also es kostet ihn sein eigenes Leben, über kurz oder lang. Dann fängst du an und machst ein Exposé. Das ist dann so, dann erzählst du wie in einem Aufsatz quasi. Ne? Kannst du
Klar.
auch direkte Rede machen und so, wie du möchtest. Dann hast du die Geschichte stehen. Ne?
Ja.
Und jetzt fängst du an, ein Treatment zu schreiben, ein Bilder-Treatment. Das
Ja.
heißt, du definierst schon, okay, wir sind jetzt hier in der und der Location, es ist Nacht, es ist Tag, wir sind innen, außen. Und die Geschichte wird auf die und die Art und Weise erzählt, gibt es Rückblenden und Pipapo. So. Das ist für den Produzenten oder für mögliche Filmförderungen insofern hilfreich, dass die wissen, okay, also funktioniert die Geschichte, wird die teuer? Ja? Sind wir zum
Ja.
Beispiel viel draußen, haben wir viel Komparsen, ist es historisch, müssen da alte Autos durch die Gegend fahren und Städte umgebaut werden? Ne?
Okay.
Also du kannst auch ungefähr das Budget abschätzen schon mal. Und du findest raus, ob die Geschichte funktioniert. Also ob die den Aufbau hat, der dich dabei bleiben lässt in der Spannung. Und dann kommt das Drehbuch. Dann kommen die Dialoge. In dem Treatment schreibst du keine Dialoge.
Ah,
Und
okay. Das
auch
bedeutet,
nicht
ich.
direkte Rede möglichst, sondern der Film sollte da beweisen können, dass er auch durch Bilder funktioniert. Also da kannst du dich nicht mit Dialogen rausreden und sagen so, der erzählt dem das halt jetzt und dann weiß der das.
Ah, okay.
Ne, du
Das
musst.
bedeutet, ich entwickle dann, dass er eine Frau kennenlernt und das potenziert ja das Problem, nämlich dass er dann vor der Entscheidung steht, Liebe, also nicht nur ich, sondern auch vielleicht, okay. Funktioniert es? Herzlichen Dank. Okay, und dann schicke ich das dahin und dann passiert etwas oder halt auch nicht.
Eben genau, ja, so.
Der Klassiker wie bei jedem Verlag. Leute, da wisst ihr
Naja.
Bescheid. Habe ich schon ein paar
Ja.
Mal ausgeführt. Okay, cool. Gut. Danke dir für den Ausflug. Hat Leute, keine Ahnung, ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr das Ding kaufen möchtet und ob wir da vielleicht ein Crowdfunding draus machen. Nee, machen wir nicht, ist ja meine Geschichte. Achso,
Nee,
das ist
musst
auch
du
noch so ein
größer
Thema.
machen. Und Crowdfunding bleibt ja trotzdem deine Geschichte. Ne? Crowdfunding ist ja, war mal eine ganz schöne. Ganz schöner Versuch, ne? Als die Gelder
Ja.
knapp wurden, ne? Filme mit Crowdfunding auch zu finanzieren.
Gibt es den einen oder anderen, der gut und bekannt geworden ist da in dem Bereich? Weißt du was?
Stromberg ist mit Crowdfunding
Ach.
finanziert, ja.
Wow. Wow.
Also nicht die Fernsehserie, sondern die gab es schon und deswegen, aber das, umso erstaunlicher, dass die noch Crowdfunding gebraucht haben, ne? Hätte
Ja.
man ja sagen können, hey, du warst doch schon erfolgreich als Serie. Warum hat es der Film so schwer, das Geld zusammenzukriegen? Ne? Dann sieht
Mir
man
auch
aber
einen Knoten im
an,
Kopf.
wie unmutig die Redakteure geworden sind.
Stimmt. Eine Frage, die ich mir von vornherein aufgeschrieben habe, die ich umstellen möchte, bevor ich noch mega, wie schnell das ging. Und zwar, wie macht man ein gutes Ende? Also ich meine das deswegen, weil ich, also was den Leuten irgendwie immer in Erinnerung bleibt, ist das Ende. Ist ja auch klar, weil das der Abschied aus dem Film ist. Und ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kaum einen Teil im Film, zumindest meiner Wahrnehmung nach, wo ich denke, hä, was ist denn das für ein beklopptes Ende? Liegt das daran, dass ich mir ein Ende ausmale, wie ich es gerne hätte und die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso kommt, 1 zu, keine Ahnung, 99 steht? Oder warum hat man immer so ein Störgefühl im Ende? Und gibt es überhaupt ein, wie machst du dein Ende?
Ja, nicht immer. Das Störgefühl hat man nicht immer. Ne?
Ja, stimmt.
Es gibt auch Leute, die mögen das, die mögen nicht so klare Enden. Ne? Aber ich würde sagen, so, dass die meisten, also das Gros des Publikums möchte schon ein klares Ende haben und möchte wissen, geht's dem jetzt gut, geht's dem schlecht, also, oder ist es eine gute Auflösung, ne? Also, es gibt sicher kein Patentrezept, aber stell dir vor, Titanic hätte aufgehört in dem Moment, wo Leonardo DiCaprio erfriert und auf den...
Katastrophe!
Ja, ne? Nein, was machen sie? Sie gehen zurück zu der alten Dame und, ne? Und da kommt es dann. Ne? Und da kommt dann auch dieser rührselige Moment, also wo du dann weinen musst. Das ist nicht in dem Moment, wo er erfriert und runterfällt, runtersinkt.
Da habe ich aber auch geflennt, ich gebe es gerne zu.
Ja gut, aber das ist so...
Das
zum
recht.
Beispiel immer toll, der DiCaprio, der hängt da im Wasser und der macht es so gut.
Ich frage mich, an der Stelle aber du hast gesagt, zwischen rührselig und berührend am Ende und dieser Szene gibt es noch einen Unterschied jetzt, wo du es sagst. Und natürlich habe ich die Frage, also auf dieser scheiß Tür ist doch genug Platz, also wollen wir mal, ne? Aber okay, wir waren beim Ende.
Er schafft es nicht hoch. Aber es ist so ein Punkt, ne? Natürlich, sobald du nämlich anfängst als Zuschauer, dich mal. Wieso hilft die dem? Wie kommt denn da der jetzt hoch? Was soll denn das? Ne?
Ja,
macht
genau.
Das jetzt nur, damit der Film so endet, wie ihr den enden lassen wollt? Ne?
Ja, genau.
Solche Gedanken sollte man als Zuschauer nicht haben bei einem Film. Also wenn du dir überlegst, wieso kommt er jetzt nicht hoch, dann bist du ausgestiegen. Dann bist du nicht drin. Dann hast du überlegt, warum machen die, die den Film machen, das jetzt so?
Ja, genau. Ja.
Und das vergisst du, wenn der Film gut ist.
Stimmt. Ja?
Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Titanic schlecht ist. Ne? Das ist jetzt nicht mein Genre unbedingt, aber der ist ja toll gemacht. Aber sowas darf eigentlich, sollte nicht passieren, dass man sich jetzt überlegt, wieso machen die denn das jetzt?
Stimmt. Ja?
Weil da steigst du aus der Handlung.
Ich hatte dich unterbrochen beim mit dem Ende, wie du das machst.
Wie ich das mache. Das kommt immer auf die Geschichte drauf an. Also es gibt kein Patentrezept, aber also ich habe zum Beispiel bei Lola auf der Erbse gibt es einen Moment, das ist kurz vor Schluss, also eigentlich ist es schon fast der Schluss, wo die Lola erzählt, es gibt ja noch eine Nebenhandlung, also nicht nur den illegalen Jungen, sondern eben, dass der Vater weg ist auch.
Ja.
Und Lola erzählt, dass sie jetzt irgendwie was versteht und der Vater ihr auch geschrieben hat. Und also da ist jetzt plötzlich alles gut. Und sie spricht das direkt in die Kamera. Ne? Und dann holt dieser illegale Junge, mit dem sie zusammen auf der Schule ist, sie da weg. Und spricht auch in die Kamera und sagt, ja, schon gut und jetzt hör auf. Also wir brechen dieses Melancholische, wo mir viele Väter gesagt haben, in der Szene mussten sie echt, da mussten sie sich ein paar Tränchen verdrücken. Mhm. Und der andere Junge kommt ins Bild, also er beugt sich sogar runter in die Kamera und sagt, ja, ist schon gut, jetzt kommen mit. Und die rennen von diesem Hausboot, auf dem sie spielt, runter an den Hafen und da ist ein großes Fest. Und es hört dann auf mit einer Musik, die ziemlich mitreißend ist. Und dann habe ich das Drama, die Tragödie und breche die und dann können alle mit einer guten Laune aus dem Kino gehen, haben aber trotzdem was fürs Gefühl gekriegt. Ne? Finde ich, also hat mir immer ganz gut gefallen, diese Art von Schluss. Ne? Muss man nicht so machen, kann man auch ganz anders machen. Das kommt ja darauf an, was man selber und wie man es erzählen möchte. Ne? Man könnte die ganze Geschichte auch in Neukölln spielen lassen und nicht an einem Fluss auf einem Hausboot, also nicht so eine Märchenwelt, sondern realistisch und alles schön grau, geht auch. Ne?
Ich nehme für mich mit, Ich habe als Emotion und als Zusammenfassung von dem, was du gerade beschrieben hast, für meinen Film und was ich gut finde, das Wort Versöhnung. Das ist dann nicht alle happy, clappy sind unterwegs und es gibt auch nicht, sie reiten in den Sonnenuntergang und leben, bis sie, also wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich noch heute, aber es geht ein versöhnliches Ding raus und ich merke gerade, dass es auch komplett valide ist, wie du es beschreibst, weil du ja sagst, okay, du möchtest, dass ich aus dem Kino rausgehe, ein bisschen anders und Versöhnung ist immer eine gute Möglichkeit, ist glaube ich, ein guter Ansatz.
Dankeschön. Ja, also diese Party, auf der die da, wo die dann hinrennen, ist ja auch deswegen etwas Versöhnliches, weil die Probleme sind nicht wirklich gelöst. Also er ist ja immer noch illegal hier und wir wissen auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber es sind schon ein paar Leute da, die irgendwie mithelfen und die auf seiner Seite sind. Und das ist viel wert. Und die Party, die da stattfindet und die Musik, die da läuft, die ist so ein Culture Clash, weil da spielt eigentlich eine Blaskapelle zum Hafenjubiläum. Und die Kurden, die Familie von dem illegalen Jungen, die haben eine Geburtstagsfeier auf einem kleinen Schiffchen nebendran. Und diese beiden Musiken vermischen sich und da passiert was Neues. Das ist schon, geht so in Richtung Balkanbeat dann und dann tanzen plötzlich alle zusammen. Und dann merkst du dann irgendwie, okay, es ist versöhnlich, aber es ist nicht rührselig. Ja. Die Probleme sind nicht gelöst, aber sie sind auf einem guten Weg. Ja. Weil er ein paar Mitstreiter gewonnen hat. Oder ein paar Leute, die ihn verstehen und seine Situation.
Auch wenn das jetzt ein toller Schluss wäre, möchte ich dennoch mit meinem, ich habe am Ende immer eine Frage und bevor wir uns verabschieden, möchte ich auch dir eine Frage stellen. Ich habe die ausgewählt, die dir vielleicht schwer ist das falsche Wort, die dir vielleicht nicht am nächsten ist. Und zwar deswegen, weil du sagst, dass ich frage ja immer vorher, was ist dir an Message wichtig? Und du an Message, wow, mein Englisch, wichtig. Mhm. Und du sagst, dass du das Wort eigentlich gar nicht so gerne benutzt. Und ich mag dich zum Abschluss zweigeteilt fragen. Erstens, warum ist das so? Und zweitens, die Standardfrage. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit für 2 Wochen im gesamten deutschsprachigen Raum alle Plakatwände, die da draußen so rumstehen, mit einer Message, mit einer Botschaft zu belegen. Oh. Was würde draufstehen? Was würden wir lesen 2 Wochen lang?
Ha, wenn mir das jetzt, ich hatte ein schönes Zitat, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Vielleicht, während du drüber nachdenkst, warum ist das für dich mit der Message so schwierig? Warum sagst du, eigentlich bin ich da nicht so ein großer Fan?
Message ist so ein bisschen belehrend konnotiert. Ja, also das hat immer sowas so. Also ich habe jetzt hier eine Botschaft, ne? Bitte mach die Ohren auf. Ne? Das habe ich euch zu sagen, das ist korrekt. Ne? So. Deswegen so eine Message ist immer so was Klares, Ausgesprochenes. Also die sollte, eine Botschaft sollte natürlich jede Geschichte haben und jeder Film, aber sie sollte elegant versteckt sein, nicht so plakativ. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich alle Plakatwände in Deutschland überhaupt mit irgendwas plakatieren würde, mit einer Botschaft. Vielleicht seid nett zueinander.
Mhm. Was habe ich gerade für eine Assoziation? Ein Buch, seid lieb.
Ja. Man könnte auch drauf schauen, nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Ne? Weil das war eine lange Zeit so ein Spruch, ich gedacht habe, das ist doch eigentlich ein Blödsinn. Was soll denn das? Nett ist doch nicht die kleine Schwester von Scheiße. Nett ist doch einfach toll, wenn man nett zueinander ist. Ne?
Ja, seid nett. Und nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Lass uns das nehmen.
Ja, das nehmen wir.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir große Freude bereitet. Herzlichen Dank fürs Interview.
Okay, danke dir. Tschüss.
So Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Miterleben. Und wenn du eine Idee hast, was ich den Thomas hätte fragen sollen, dann schreib mir doch das in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht nachreichen oder es gibt eine 2. Episode. Und wenn du wissen möchtest, wie das mit Thomas ist, wie der Film aussieht, wie der Film heißt, wo du den angucken kannst, wie du den Thomas beauftragen kannst oder was auch immer du mit dem Thomas machen möchtest, dann findest du auch das in den Kommentaren. Danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.